Es gibt in der Bibel so Ahnenreihen und die überliest man gern. Beispielsweise heißt es im 1. Chronik 4, zu den Nachkommen Judas gehörten Perez, Hezron, Karmi, Hur und Jobal. Jobals Sohn Reaja hat ja einen Sohn mit Namen Jahat, Jahat Söhne hießen und so weiter. Ihr kennt die Ahnenreihen. Die Ahnenreihen sind wie Wüsten mit wunderschönen Blumen. Eine davon ist das Gebet vom Jabez, aus dem 1. Chronik 4. Ist kürzest, also, wenn man googelt, ist es eines der zwei kürzesten Gebete der Bibel. Und wir haben ja in der Ferienzeit, machen wir das so, dass wir so Gebete aus der Bibel nehmen und ein bisschen schauen, was es bedeutet für die heutige Zeit. Ich lese euch zwei Vers vor, 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar hat seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Der Jabez betet gegen seinen Namen, wo ein Fluchwort war. Er bedeutet Pein und Schmerz. Einen solchen Namen zu tragen, war nicht nur peinlich, sondern höchst unangenehm. Seine Mutter hat ihm den gegeben, weil sie bei der Geburt grosse Schmerzen hatte. In Israel war damals mal der Name nicht einfach Schall und Rauch. Ein guter Name war ein Segen, ein negativer dagegen war wie ein Fluch. Rahel zum Beispiel, auch eine Frau aus dem Alten Testament, hat ihren zweiten Sohn bei der Geburt Ben-Oni, Sohn des Unheils, genannt, weil sie eine äußerst schwere Geburt hatte, wo sie dabei sogar gestorben ist. Doch der Vater vom Kind, der Jakob, hat ihn Benjamin genannt, Sohn der Rechten, Sohn des Glücks, und hat ihm damit den Segensnamen gegeben. Beim Jabez war niemand da, der seinen Namen geändert hat. Darum hat er Gott angerufen und hat gebetet, wohl ziemlich laut. Was ist dein Name? Dein Ruf, deine Veranlagung. Bist du der, der immer schon Mühe gehabt in der Schule? Im Unterschied zu den Geschwistern vielleicht? Neigst du schon immer dazu, Aussenseiter zu sein? Bist du ein Scheidungskind? Stammst du aus einer ungewollten Schwangerschaft? Bist du der oder die, die es eh nie auf die Reihe kriegt? Bist du missbraucht worden? Körperlich, emotional, sexuell? Was auch immer du mitnimmst für einen Ruf, für einen Namen, was für eine Veranlagung, das Gebet kann dein Leben verändern. Beim ersten Blick hat mir das Gebet auch nicht so gut gefallen. Und ich weiss, etwa vor 15 bis 20 Jahren, ich bin ein bisschen unsicher, ist das Gebet des Jabez, das ist in aller Munde gewesen. Buchhandlungen, die christlichen Buchhandlungen sind voll von dem Gebet, bis ein paar Leute gesagt haben, das Gebet, das ist ein egoistisches Gebet und da geht es nur um Wohlstand. Und dann ist es völlig verschwunden. Sollen wir nicht dafür beten, dass andere gesegnet werden, aber doch nicht für sich selber? Der Jabez sagt nicht einmal, segne uns, sondern er sagt, segne mich. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese vier, heisst es doch. Das ist genau so ein Gebet, wo es so um ihn selber geht. Und darum ist es ein bisschen verpönt worden von den freikirchlichen Christen in der Schweiz und auch anderswo. Doch eigentlich, wenn wir so ehrlich sind, ist der Jabez, oder wenn wir das so anschauen, ist der Jabez ja nur ehrlich und aufrichtig. Wer von uns will denn schon nicht gesegnet werden? Wünscht sich nicht jeder Christ, gesegnet zu sein? Zwei Sätze lassen mich glauben, dass der Jabez richtig gebetet hat. Und zwar steht, Jabez war angesehener als seine Brüder und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Gott hat das Gebet erfüllt. Das Gebet vom Jabez ist wie Dynamit. Es kann unser Leben Dynamik geben, neue Dynamik. Der Jabez sagt, Gott segne mich. Warum ist das Gebet gut? Wenn Gott dich segnet, dann werden automatisch Menschen um dich herum auch gesegnet. Es ist wohltuend, mit gesegneten Menschen zusammen zu sein. Ein gesegneter Mensch strahlt Ruhe, Frieden, Freude und Geborgenheit aus. Wenn Gott mich segnet, bin ich automatisch ein Segen für meine Familie und für andere Menschen um mich herum. Du könntest sogar beten, Gott segne mich mehr als alle anderen. Damit alle anderen mehr gesegnet werden als alle anderen. Segen meint ja Gottes Zuspruch, seine guten Worte, sein Ja über einem Leben. Das ist Segnen. Gottes gute Worte über einem Leben. Und wir wissen natürlich, Gottes Wort, das hat natürlich Kraft. Gottes Wort hat so an sich, dass es sich materialisiert. Und darum ist der Segen von Gott so wichtig. Gerade ein Mensch, der einen Namen hat wie Pein und Schmerz, hat das besonders nötig. In Hesekiel 16, Vers 5 folgende ist auch so eine Person beschrieben, die einen schlechten Namen hat. Da steht, niemand erbarmte sich deiner und tat aus Mitleid etwas von diesen Dingen für dich. Stattdessen wurdest du am Tag deiner Geburt hinaus aufs Feld geworfen, weil man dich verabscheute. Da kam ich vorbei, da spricht der Herr, Gott, und sah dich in deinem Blut zappeln und ich sagte zu dir in deinem Blut, du sollst leben, das ist ein Segen, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sagte ich, lebe. Das ist der Segen von Gott in ein Leben hinein, wo vielleicht manchmal gar nicht so lebenswert aussieht. Das zweite Bitte von Jabez heisst, erweitere mein Gebiet. Ein biblisches Prinzip lautet, über wenigem treu sein und über mehr gesetzt werden. Leider sind wir oft sehr selbstzufrieden. Erwarten wir, dass Gott Sachen tun kann, die wir nicht können? Erwarten wir nur, dass Gott uns Grosses geben kann? Oder haben wir unseren Gott auf unsere eigenen Fähigkeiten reduziert? Erwartest du etwas am Arbeitsplatz? In der Schulklasse? Erwartest du, dass Gott durch dich Menschen segnet? Und sie zum Glauben kommen. Der Jabez betet, Herr, erweitere meinen Raum. Gib mir mehr Möglichkeiten. Führe mehr Menschen zu dir, durch mich. Gib mir mehr Verantwortung. Es ist so, wenn man wenig von Gott erwartet, bekommen wir wenig. Wenn man viel von Gott erwartet, bekommen wir viel. Wenn man alles von Gott erwartet, bekommen wir alles von Gott. Wir machen Gott gern klein, indem wir ihn auf unsere eigenen Fähigkeiten reduzieren. Übrigens ist die Gebietserweiterung ein Ausdruck von geistlichem Wachstum. Viele meinen, dass sich geistliches Wachstum linear zeigt, auf einem Strahl. Und so misst man geistliches Wachstum mit weiter oder weniger weit fortgeschritten. Das ist überhaupt kein biblischer Ansatz. Und gleichzeitig glauben wir manchmal, dass man, wenn man weiter im Glauben ist, dass man ein bisschen krasser, unverstandener und einsamer ist. Dass einem die anderen nicht mehr verstehen. Weil man sich ja entfernt hat von denen, die noch nicht so weit sind im Glauben. Es stellt sich ein Überlegenheitsgefühl ein, anstelle von wachsendem Demut. Jesus definiert Wachstum anders, nämlich gebietsweise. Nicht weiter oder weniger weit, sondern gebietsweise. Ein Radius, der grösser wird. Eine Verantwortung, die wächst. Eine Liebe, die zunimmt. Ein Egoismus, der abnimmt. Ein solcher Mensch wird je länger, desto genießbarer, zugänglicher und beliebter für sein Umfeld. Auf jeden Fall. Ich sage gerade noch, warum. Warum das da demütiger macht. Aber zuerst die nächste Bitte vom Jabez, wo heißt: Deine Hand sei mit dir, mit mir. Eben, ich. Deine Hand sei mit mir. Je mehr Gott unsere Grenzen erweitert und Verantwortung gibt, desto mehr kommen wir ins Gebiet vom Unmöglichen. Und damit wird uns bewusst, Gott, ich brauche dich. Deine Hand sei mit mir. Ist das nicht interessant? Je grösser ein Gebiet wird, desto grösser wird auch die Aussengrenze. Und auch Grenzen zu dem, wo wir sehen, wir können es nicht. Und das ist das, was demütig macht. Je grösser unser Gebiet ist, desto grösser wird die Aussengrenze. Und desto demütiger werden wir, weil wir merken, wir können es nicht. Und darum glaube ich ja, dass geistliches Wachstum immer mehr Demut bedeutet. Wenn wir unser Leben völlig Jesus geben und uns ihm zur Verfügung stellen, dann haben wir unser Leben nicht mehr unter Kontrolle. Das ist eine hervorragende Ausgangslage fürs Leben. Das ist so eine Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe in den letzten Jahren. In dem, wo unsere Gemeinde auch immer mehr gewachsen ist und damit irgendwo auch mein Gebiet, mein Verantwortungsgebiet. Aber wieder gerade in den letzten Monaten, Jahren bin ich immer wieder gestrandet und gemerkt, ich kann es nicht. So viel versagen. Und dann sagt Gott, Halleluja. Gott sei Dank bricht er mal zusammen. Vielleicht kann ich jetzt mal anfangen, etwas zu tun. Solange ich alles im Griff habe, brauche ich Jesus ja gar nicht. Und ich kann für ihn arbeiten. Wenn ich schlapp mache, sagt Gott, Halleluja. Vielleicht kommt er jetzt mal zu mir, damit ich durch ihn arbeiten kann. Habt ihr den Unterschied gehört? Ich glaube, dass wir oft für Gott arbeiten, aber das Ziel wäre, dass Gott durch uns schafft. Wenn du ohne die Hand Gottes auskommst in deinem Leben und immer alles schön im Griff hast, hast du dich wahrscheinlich auf deine eigenen Möglichkeiten begrenzt. Dann solltest du dringend um Gebietserweiterung beten. Oder einen Dienst annehmen, der dich aus der Komfortzone holt. Dann werden Sachen in deinem Leben passieren, wo du dir in deinen kühnsten Träumen nicht hättest können erträumen. Deine Limiten ist dann nicht mehr deine, sondern Gottes Fähigkeiten. Und die sind grenzenlos. Limiten, die grenzenlos sind. Das ist ein innerer Widerspruch. Aber bei Gott geht es irgendwie auf. Deine Hand sei mit dir und das Nächste, was der Jabez bittet, ist, halte das Übel von mir fern. Ein moderner Jabez ist wohl einer von den bekannten amerikanischen Pastoren, der Rick Warren, der viele Bücher geschrieben hat. Gott hat ihm vieles geschenkt. Erstens, er hat ihn reich gesegnet mit vielen guten Gaben vom Predigen und Schreiben. Zweitens, er hat sein Gebiet, seine Einflusssphäre sehr erweitert bis in die ganze Welt raus. Drittens, Gottes Hand ist mit ihm und hat ihn gestärkt zu guten Werken und zur Verkündigung vom Evangelium. Er ist einflussreich, viel mehr als viele andere Pastoren. Aber die beiden weiteren Bitten vom Jabez hat Gott ihm nicht erfüllt. Dass Gott Übel von ihm fernhalte und ihn keinen Schmerz treffen möge. Er hat müssen miterleben, dass sein Sohn sich das Leben genommen hat. Weil er unter Depressionen gelitten hat. Gott hat das Gebet von seinem Sohn nicht erfüllt, obwohl er Christ war. Nicht immer erfüllt Gott unser Gebet, aber er möchte, dass man betet. Wenn Gott uns segnet, wenn Gott unser Gebiet erweitert und wenn Gottes Hand offensichtlich mit uns ist, dann wird es dem Gegenspieler von Gott unangenehm. Das ist so. Ich glaube Satan. Jesus Christus hat auch an Satan geglaubt. Er nennt ihn dreimal den Fürst von dieser Welt. Und heute Morgen, die Tageslosung gelesen haben, 1. Johannes 3, Vers 8 heisst es, darum ist Gottes Sohn offenbart worden, damit er das Werk von Satan zerstöre. Das ist genau das Gebet, das der Jabez betet, haltet das Übel von mir fern. Der Angriff von Satan wird kommen, wenn du ein gesegneter Mensch bist. Solange wir leise sind und nicht viel über Jesus reden, wird uns Satan nicht angreifen. So denke ich, dass er unseren Breitengrad eher verdeckt, so mehr psychologisch schafft, aber er zerstört Menschen rund um uns herum. Und die letzte Bitte vom Jabez war, kein Schmerz treffe mich. Dürfen wir so wehleidig beten? Dürfen wir das? Als ich so jugendlich war und noch in meiner Heimatgemeinde war, da haben wir einen Pastor, einen Prediger, hat man da noch gesagt, der Emil Maurer, der hat enorm viele Schmerzen gehabt. Manchmal hat man gemerkt, er hat fast nicht können, vorne anstehen und die Predigt halten, weil er so starke Rückenschmerzen hatte. Er hatte auch so Probleme mit den Augen, dass er fast nicht mehr lesen konnte, so große Buchstaben müssen haben, damit er überhaupt etwas lesen konnte. Er war sehr, sehr ein leidender Mensch gewesen. Aber er war ein riesen Vorbild für uns alle. Er war ein Mann, der ganz viel angegangen sind, Rat holen. Er hatte eine mega Ausstrahlung. Er war einer, der Jesus mega gern hatte. Aber er hat ganz viel von dem erlebt, von dem Übel und von dem Schmerz. Und schon fragen mich natürlich auch immer wieder, ist nicht gerade der Schmerz wichtig für eine gesunde geistliche Entwicklung? Schmerz an sich ist keine Tugend. Das wird manchmal missverstanden. Je mehr Schmerz ich habe, je mehr angegriffen ich werde, desto mehr bin ich ein Kind Gottes. Nicht unbedingt. Ich wünsche mir keine Schmerzen. Aber wenn Gott ihn zulässt, dann wird er mich auch durchtragen. Mit seiner Kraft. Aber ich brauche mir die Schmerzen nicht herbeizuwünschen. Das finde ich so eindrücklich auch bei unseren Senioren. Wenn ich manchmal auf Seniorenbesuch mache, letzte Woche wieder, dann bin ich tief beeindruckt, wie sie immer wieder sagen können, wie manches nicht mehr gut funktioniert, viele Schmerzen da sind, aber immer wieder können sagen, aber Gott gibt mir nicht mehr, als, ich kann, als er hilft tragen. Oder je mehr das nicht mehr funktioniert, das ist auch so eine Weisheit, die ich letzte Woche wieder aufgeschnappt habe, also je mehr das nicht mehr funktioniert in meinem Leben, desto mehr wird Jesus wichtig in meinem Leben. Das ist auch wahr. Es ist ganz eine andere Frage, wie ich mit den Schmerzen umgehe, die da sind. Hadere ich denn mit Gott oder kann ich sie als Teil vom Leben in einer gefallenen Welt annehmen und Gott da drin tergen? Das hingegen wäre eine Tugend. Jemand soll mal ein bisschen derb gesagt haben, Entschuldigung für den Ausdruck, der jetzt kommt, aber das ist nicht mein eigenes Zitat. Wenn das Leben dir einen Arschtritt gibt, dann nutzt den Schwung, um vorwärts zu kommen. Und da glaube ich daran, im Schmerz liegt ein grosses Potenzial für Wachstum. Leider, leider führt der Weg oft über Schmerz, damit man Schritt machen kann. Darum sagt der Herr Jesus auch zum Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und der Paulus antwortet, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Auch ein Schmerz kann sein. Damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das ist auch wieder so ein Moment, oder, wo ich vorhin schon gesagt habe, wo ein Mensch an Grenzen gekommen ist, eine Gebietserwiderung erfahren hat und gemerkt hat, und jetzt wirkt Jesus. Die Schwäche ist da, meine Limiten sind gesetzt und jetzt kommt Jesus zum Zug. Durch mich. Gott ändert nicht immer unser Verhältnis, aber auf jeden Fall unseren Zustand, unseren Verhältnis. Und darum dürfen wir beten. Kein Schmerz treffe mich, das sollen wir beten. Niemand von uns möchte Schmerz haben. Und es ist ein ehrliches Gebet, ich möchte nicht Schmerz haben. Und dann, und wenn der Schmerz gleich da ist, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Nehmen wir den Schwung, um vorwärts zu kommen. Und zum Schluss heißt es, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Wie schön. Der Jabez ist durch Gebet gegen seine Veranlagung aufgekommen. Auch deine Veranlagung, dein Ruf, deine Prägung, dein Schicksal wird Gott durch Gebet wenden. Der Zachäus hat auch eine Veranlagung gehabt, wo sich in vielen Menschen hier, auch in der Schweiz, wie eine dunkle Macht negativ auswirkt. Es ist die Liebe zum Geld, wo die Bibel auch mit dem Wort Geiz brandmarkt. Als Zöllner in Jericho hat er immer mehr wollen und hat die Leute übers Ohr gehauen. Er hat Schwarzgeld gekannt. Er hat Methoden für die Steuerhinterziehung gekannt und war mit allen Tricks vertraut gewesen. Dann aber begegnet er Jesus und spricht folgendes Gebet. Ich nenne es jetzt das Gebet, weil er mit Jesus redet. Immer reden mit Jesus ist Gebet. Er hat gesagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums dem Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Hoffentlich hat er nicht zu viel übers Ohr gehauen. Sonst ist er nachher ein armer Mann. Mit dem Gebet, mit dem Ausruf hat Zachäus gezeigt, dass er gegen seine Veranlagung aufgekommen ist. Aus dem Gebet lernen wir, dass Beten zugleich auch Handeln bedeutet. Wir können nicht um Freiheit für unsere sündhaften Veranlagungen und Zücht, unsere falschen Ideen und fremde Mächte beten, ohne zu handeln. Beten und Handeln gehören zusammen. Gott bewegt uns auch, ganz konkrete Schritte zu machen. Der Henri Dunant hat die grosse Not auf den Kriegsschauplätzen gesehen und hat gebetet, aber er hat auch gehandelt. Er hat geholfen, die Not zu lindern und daraus ist das Rote Kreuz entstanden. Der Heinrich Pestalozzi hat Kinder geliebt. Er hat für sie gebetet, hat dann aber auch gehandelt. Er hat die Schulung von diesen Kindern reformiert. Sie sollen in der Schule Nahrung für Kopf, Herz und Hand bekommen. Das ist bis heute ein wichtiges Prinzip in der Schule geblieben. So kann Gott segnen, wenn man betet und handelt. Erwarten wir noch etwas von Gott? Ich verstehe nicht genau, wie Gebet funktioniert. Und ich werde es auch nie kapieren. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Der Charles Spurgeon hat geschrieben, es ist ein mutiges Wort, aber es ist wahr. Der Herr existiert, jetzt müssen wir das hören, und lebt zum Wohle seiner Kinder. Jetzt haben wir doch immer gelernt, dass wir für ihn leben. Jetzt steht doch da, dass Spurgeon, so ein berühmter Prediger, sagt, er lebt zum Wohle seiner Kinder. Das ist eben auch wahr. Warum existiert Gott? Ein Retter lebt, um zu retten. Ein Arzt existiert, um zu heilen. Gott steht dir zur Verfügung wie die Luft, wo man schnauft. Und dann sagt er, das Börtchen, wofür gibt es eine Quelle, außer dafür, dass der Durstige seinen Durst stillt? Wofür gibt es einen Hafen, als dass Schiffe vom Sturm Sicherheit finden und anlegen? Wozu ist Christus gekommen, als dass arme, schuldige Menschen zu ihm kommen? Leben finden und Fülle von ihm erwarten. Dazu ist Jesus gekommen, damit er dir die Fülle gibt. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, für den Ansatz, für das Gebet vom Jabez, wo so für sich gebeten hat, aber wo so recht gehabt hat, weil du genau von da gekommen bist. Ich möchte dir danken sagen, dass du gekommen bist als Arzt, um Menschen zu heilen. Ich danke dir, dass du gekommen bist als Retter, um uns zu retten. Danke, dass du Quelle bist, wo man daraus trinken kann, dass wir nie mehr Durst haben. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und Vater im Himmel, du siehst, mit was für Veranlagungen, dass wir da sind. Was wir mitbringen aus unserer Geschichte. Und ich möchte dir von Herzen danken, für das ermutigende Beispiel vom Jabez, der gegen seine Veranlagung angekommen ist durch Gebet. Herr, ich bitte dich darum, dass wir uns nicht einfach zufrieden geben mit der Situation, in der wir drin sind, wenn sie nicht gut ist. Dass wir mutig zu dir kommen. und von dir alles erwartet. Danke, Herr, hast du noch viel, viel mehr für uns bereit, als dass wir uns nur denken können. Wenn wir von dir alles erwartet, wirst du uns auch alles geben. Amen.